Willkommen zu einer neuen Folge von Prompt mich mal. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir tauchen heute mal in ein Thema ein, das eigentlich unseren kompletten Arbeitsalltag umkrempeln könnte.
Absolut, ja.
Weil, kennst du das? Bisher ist künstliche Intelligenz für uns ja eigentlich immer so ein unsichtbarer Geist in der Maschine, oder?
Ja, total. Irgendwo im Browser halt.
Genau. Eingesperrt in irgendeinem Chatfenster oder Code-Editor. Man hat so seinen Tab im Hintergrund offen. Wir tippen Text ein, wir warten und wir bekommen Text zurück.
Mhm.
Aber genau diese Art der Interaktion, die steht gerade vor einem richtig massiven Umbruch. Und das ist unsere Mission für heute. Wir schauen uns an, wie sich die tägliche Arbeit mit KI verändert.
Und zwar anhand von was richtig Greifbarem.
Richtig, es geht um den Codex Micro. Das ist ein neues Hardwaregerät, das von OpenAI zusammen mit dem Hersteller Worklouder entwickelt wurde.
Ja, und das ist wirklich ein super spannendes Stück Technik.
Definitiv. Wir wollen heute didaktisch verstehen, was dieses Gerät eigentlich genau macht. Warum reicht unsere normale Tastatur plötzlich nicht mehr?
Mhm.
Wie verändert sich das sogenannte agentische Arbeiten? Und warum könnte dieses kleine Gerät echt der Startschuss für einen echten Paradigmenwechsel sein?
Da sprichst du was ganz Wichtiges an.
Weißt du, wenn ich mir das so ansehe, drängt sich mir direkt so ein historischer Vergleich auf. Das fühlt sich für mich so ein bisschen an wie damals die Erfindung der Computermaus.
Oh, das ist ein richtig guter Vergleich.
Oder? Weil vor der Maus war der Computer ja ein reines Textinterface. Grafische Benutzeroberflächen machten ohne so eine physische Steuerung ja überhaupt keinen Sinn.
Genau. Und der Codex Micro ist quasi genau das. Das ist der Versuch, so eine neue physische Brücke ins Zeitalter der generativen KI zu bauen.
Ja.
Die Maus hat damals diese kognitive Hürde abgebaut, ne? Und der Codex versucht jetzt genau dasselbe zwischen uns und diesen hochkomplexen autonomen KI-Systemen.
Aber bevor wir jetzt darüber sprechen, warum das Ding leuchtet und klickt und Drehregler hat, müssen wir, glaube ich, erstmal klären, welches Problem hier überhaupt gelöst wird.
Absolut. Wir müssen über das sprechen, was du gerade schon als agentisches Arbeiten bezeichnet hast. Das ist nämlich das Fundament.
Okay, hol uns da mal ab. Was genau bedeutet das?
Also wir verlassen gerade diese Phase der einfachen Chatbots. Das alte Muster war ja immer so, ich stelle eine Frage, die KI gibt eine Antwort.
Ja, dieses klassische Ping-Pong?
Genau. Ping-Pong. Aber das neue Modell, also Systeme wie GPT 5, 6 soll, das sieht völlig anders aus. Da delegierst du keine Einzelfragen mehr.
Sondern?
Du übergibst komplette, vielschichtige Projekte an ein ganzes Netzwerk aus KI-Agenten. Und die arbeiten dann im Hintergrund völlig autonom.
Okay, das klingt in der Theorie jetzt immer sehr abstrakt. Lass uns das mal irgendwie greifbarer machen.
Klar.
Wie sieht so ein Arbeitsalltag aus, wenn ich nicht mehr mit einem Chatbot schreibe, sondern diese Agenten orchestriere?
Also stell dir vor, du bist Softwareentwickler, du hast eine Idee für so ein smartes kleines Browser-Game.
Okay.
Nennen wir es mal One Letter Off. Das Prinzip ist total simpel. Du musst das englische Wort cold schrittweise in das Wort warm verwandeln.
Ah, also pro Zug immer nur einen einzigen Buchstaben ändern.
Ganz genau. Und jedes Zwischenwort muss halt ein gültiges englisches Wort sein.
Verstehe. Das ist vom Spielprinzip her simpel, aber in der Programmierung bestimmt knifflig.
Richtig, weil du willst ja noch einen 30-Sekunden-Timer, dann so einen Zähler für Siegerserien.
Mhm. Streaks?
Ja, und flüssige Animationen, wenn sich diese Buchstabenkacheln drehen.
Okay, und wie hätte ich das früher mit KI gemacht?
In der alten KI-Welt hättest du dich hingesetzt und die KI in vielleicht 50 Einzelschritten um kleine Codeschnipsel gebeten.
Und dann alles manuell Copy-Paste zusammengefügt, ne?
Genau. Aber beim agentischen Arbeiten gibst du einfach diese große Vision als Gesamtauftrag in das System.
Und dann?
Dann passiert was Faszinierendes. Ein Agent fängt an, die Spiellogik zu generieren. Parallel dazu weisen sich andere Agenten im Hintergrund selbstständig Teilaufgaben zu.
Warte, selbstständig?
Ja. Ein Agent übernimmt zum Beispiel das UI-Design. Ein dritter Agent checkt den Code vom ersten Agenten in Echtzeit auf Fehler und debuggt das direkt.
Krass.
Und ein vierter schreibt vielleicht die Datenbankanbindung für deine Siegesserien. Du hast also nicht mehr einen Assistenten, sondern einen ganzen Schwarm von Spezialisten.
Also wenn ich mir das gerade bildlich vorstelle, ehrlich gesagt, löst das bei mir sofort Stress aus.
Ja.
Ja, voll. Das klingt nach absoluter Reizüberflutung.
Das ist ein guter Punkt.
Ich meine, wenn da 4 Agenten gleichzeitig im Hintergrund Code schreiben, sich gegenseitig korrigieren und Designs bauen, wie behalte ich da als Mensch noch irgendwie die Zügel in der Hand?
Das ist genau die Krux an der Sache.
Ich sehe mich da schon panisch zwischen dutzenden Tabs in meinem Code-Editor und dem Browser hin und her wechseln. Nur um zu gucken, welcher Agent hinkt gerade. Wer wartet auf meine Freigabe? Oder welcher zerschießt vielleicht gerade mein komplettes Projekt? Wenn ich ständig diesen Überblick behalten muss, geht doch der ganze Effizienzvorteil sofort wieder flöten.
Exakt. Und genau an diesem Punkt bricht das bisherige System eigentlich zusammen. Die kognitive Last für dich explodiert förmlich.
Weil ich ständig schauen muss, was passiert.
Richtig. Jedes Mal, wenn du deinen Gedankengang unterbrechen musst, um in einem anderen Tab so einen Agentenstatus zu checken, fliegst du aus deinem Flow.
Na, Kontextwechseln sind für das Gehirn ja extrem anstrengend.
Total. Das Softwareproblem des agentischen Arbeitens ist also in Wahrheit ein Interface-Problem. Tastatur und Bildschirm reichen da einfach nicht mehr.
Und da kommt jetzt die Hardware ins Spiel, oder?
Ganz genau. Der Codex Micro intern heißt der übrigens KBD1.Codex Micro, ist quasi die physische Antwort auf diese kognitive Überlastung.
Okay.
Er verlagert die Interaktion weg vom Bildschirm direkt in das Muskelgedächtnis deiner Hände.
Gut, dann holen wir dieses Gerät jetzt mal gedanklich auf unseren Schreibtisch. Optisch sprechen wir hier von so einem sehr kompakten, recht dicken Block, ne?
Mhm, ja.
Der verbindet sich über Bluetooth oder USB-C mit dem Rechner, egal ob Mac oder Windows. Und wenn man sich die Materialien ansieht, das ist schon ein richtiges Premium-Werkzeug.
Auf jeden Fall.
Wir haben da so ein CNC-gefrästes Polycarbonat-Gehäuse. Und das ist später für die Beleuchtung noch mega wichtig.
Oh ja.
Die Unterseite ist ein massiver Block aus sandgestrahltem, eloxierten Aluminium. Also das Ding hat ordentlich Gewicht und steht fest auf dem Tisch.
Das rutscht nicht weg, genau.
Und bei den Tasten kann man wählen. Entweder man nimmt dieses klassische mechanische Klicken.
Mhm. Taktil.
Ja. Oder man nimmt sogenannte lineare Low-Profile-Switches aus POM oder POK-Kunststoff. Die sind dann extrem leise. Das hat auch einen Grund, da kommen wir gleich zu.
Genau.
Aber jetzt muss ich mal kurz den Spielverderber spielen.
Okay, schieß los.
Das Gerät kostet in den USA $230. Mit Zoll und Versand landen wir hier in Europa bei knapp 280-282 €.
Ja, das ist nicht billig.
Mal ehrlich, für fast 300 € klingt das für mich im ersten Moment nach einem völlig überteuerten Stream Deck.
Okay.
Solche Makro-Tastaturen nutzen Streamer und Gamer doch schon seit über 10 Jahren. Warum zur Hölle sollte ich mir so eine teure Tastatur kaufen, wenn ich meine KI-Shortcuts auch einfach auf mein altes Makropad legen kann?
Weil ein normales Makropad auf einer völlig anderen Ebene operiert. Das muss man wirklich verstehen, um den Sinn vom Codex Micro zu begreifen.
Okay, erklär mal.
Eine normale Makro-Tastatur ist letztlich nur ein Simulator. Die gaukelt deinem Betriebssystem vor, du hättest irgendwie STRG plus Shift plus Alt plus C gedrückt.
Ja, klassische Tastenkombination halt.
Genau. Und um das in der KI-Software in eine Aktion umzuwandeln, brauchst du immer eine Drittanbieter-Software.
Mhm.
Diese Software läuft im Hintergrund, frisst Ressourcen, bricht bei Updates gerne mal ab und du musst ständig irgendwelche Workarounds basteln.
Ah, und der Codex Micro macht das anders?
Völlig anders. Der simuliert keine Tastenanschläge. Der kommuniziert nativ und direkt über eine super tiefe Integration mit ChatGPT Codex.
Es gibt also gar keine Zwischensoftware.
Nein. Du greifst physisch direkt auf die Schnittstelle der KI zu.
Okay.
Es gibt zwar diese Workloader-Input-Software, falls du doch eigene Ebenen programmieren willst, aber im Kern ist das Gerät als direktes Nervensystem für die KI gedacht.
Okay, das ändert natürlich die Perspektive. Wir haben hier also keine Fernbedienung für den Rechner, sondern eine direkte Schnittstelle ins Gehirn der KI.
Ganz genau.
Dann lass uns doch mal systematisch durchgehen, wie diese Steuerung in der Praxis abläuft. Wir haben 4 Hauptkomponenten, ne?
Mhm.
Fangen wir mit dem an, was sofort ins Auge sticht. Das visuelle Feedback durch die RGB-Beleuchtung. Ich habe ja vorhin das Polycarbonat erwähnt. Das ist nicht nur Optik, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das milchige Polycarbonat ist ein Diffusor. Wenn du konzentriert bist, willst du nicht von grellen LEDs geblendet werden.
Ja, das nervt total.
Eben. Das Material streut das Licht, sodass die Tasten eher so flächig, weich glimmen. Und dieses Glimmen ist das absolute Herzstück des Live-Feedbacks.
Wie genau hilft mir das?
Jede Taste auf dem Codex spiegelt den Zustand eines bestimmten Agenten in Echtzeit wider. Erinnerst du dich an dein Stressszenario vorhin?
Oh ja, die 100 offenen Tabs.
Genau, das fällt komplett weg. Du nutzt einfach dein peripheres Sichtfeld. Unser Gehirn ist extrem gut darin, Farbwechsel am Rand des Sichtfeldes unterbewusst wahrzunehmen.
Das stimmt. Und wie sind diese Farben dann kodiert? Was signalisieren die mir, während ich eigentlich auf meinen Code am Hauptbildschirm starre?
Das ist eine super intuitive Farbsprache. Leuchtet eine Taste sanft grün, weißt du sofort, okay, ungelesener Chat. Oder der Agent ist im Leerlauf und wartet.
Grün heißt also alles entspannt.
Genau. Wechselt es auf blau, bedeutet das Nachdenken.
Ah.
Der Agent rechnet gerade an was Komplexem. Solange es blau leuchtet, ignorierst du es einfach.
Und wann muss ich eingreifen?
Bei Orange. Orange heißt, der Agent hat pausiert, er braucht eine Nutzerfreigabe oder hat eine Rückfrage an dich. Da ist deine Aufmerksamkeit gefordert.
Und Rot gibt es sicher auch, oder?
Klar. Rot heißt Fehler. Der Agent ist abgestürzt oder der generierte Code funktioniert nicht.
Das ist aus psychologischer Sicht wirklich genial.
Oder?
Ja. Mein Gehirn muss nicht mehr aktiv nach Infos suchen, sondern wird passiv informiert. Ich sehe aus dem Augenwinkel was Orangenes und weiß, Agent 3 braucht Hilfe.
Exakt.
Das nimmt so viel Druck raus. Aber was passiert dann? Wenn ich das Orange sehe und reagiere, kommen wir zur zweiten Komponente. Diese Push-to-Talk- und Befehlstasten. Mhm. Das Ding hat ja 13 mechanische Tasten. Sogar mit 32 austauschbaren Codex-Icon-Kappen. Wie interagiere ich da jetzt mit dem Agenten?
Da findet ein richtiger Rollenwechsel statt. Du bist nicht mehr der Texter, der mühsam Prompt tippt. Du wirst zum Dirigenten.
Okay, wie dirigiere ich?
Stell dir vor, du reagierst auf den Agenten, der dein Browser-Game baut. Du willst, dass der Streak-Zähler eine andere Farbe bekommt.
Mhm.
Anstatt die Maus zu nehmen, ins Feld zu klicken und zu tippen, hältst du einfach die dedizierte Push-to-Talk-Taste gedrückt und sprichst.
Aha. Und deshalb machen auch diese leisen, linearen Switches Sinn.
Ganz genau. Wenn du diktierst, darf kein lautes Tastenklicken ins Mikrofon kommen. Sonst verwirrt das Sprachmodell.
Ja.
Die haptische Stille unterstützt deine Stimme.
Macht absolut Sinn.
Und die anderen Tasten?
Die sind für die Kernaktionen. Wenn der Agent fertig ist und dir Code vorschlägt, hast du zwei ganz wichtige Tasten direkt unter den Fingern.
Welche sind das?
Einmal ACK, also Acknowledge, fürs Akzeptieren, und IGN, Ignore, fürs Ablehnen. Du schaust dir das Ergebnis an und drückst nur einen Knopf.
Angenommen oder abgelehnt.
Genau. Du behältst die volle Kontrolle, aber die Reibung ist komplett weg. Das wird pures Muskelgedächtnis.
Okay, durch Farben und Stimme minimiere ich also das Tippen. Aber was ist mit Standardprozessen? Dafür ist bestimmt diese dritte Komponente da, dieser winzige Planer-Joystick oben rechts.
Ja, ich muss echt sagen, als ich den gesehen habe, dachte ich, was soll das? Ein Mini-Joystick an einem Profi-Werkzeug.
Wirkt erstmal verspielt, ne? Hat aber eine doppelte Funktion. Die erste ist extrem funktional. Das Auslösen von standardisierten Skills.
Wie meinst du das?
Beim Entwickeln hast du oft so nervige, immer wiederkehrende Aufgaben. Ein kurzer Schwenk am Joystick triggert diese Workflows sofort.
Ah, okay.
Schnippst du ihn nach rechts, startet die KI sofort das Review eines Pull-Requests. Schnippst du nach links, fängt sie mit dem Refactoring an, räumt also deinen Code auf.
Und nach unten?
Dann sucht sie nach dem Bug, der deine App gerade crashen lässt. Eine fließende Daumenbewegung ersetzt das ganze Menü-Navigieren.
Okay, das ist die funktionale Ebene. Du hast gesagt, es gibt noch eine zweite.
Ja, und die ist psychologischer Natur.
Lass mich raten. Es ist ein Fidget-Toy.
Erwischt, ganz genau.
Wirklich? Für unruhige Hände?
Ja. Überleg mal, wenn die Taste blau leuchtet, also die KI rechnet, gibt es Wartezeiten.
Stimmt.
Was machen wir in diesen Sekunden? Wir greifen zum Smartphone oder öffnen einen neuen Tab.
Ja, schuldig.
Und der Fokus ist direkt weg.
Eben.
Und so ein haptisches Element wie der Joystick bietet deinen Händen einfach Beschäftigung, es bindet dich physisch an dein Gerät und hält dich im Flow.
Wow, das ist echt ein super Detail fürs Design. Aber was mich wirklich am meisten umgehauen hat, ist die vierte Komponente.
Der Drehregler.
Ja, der Rotary Encoder. Da fällt der Codex Micro für mich völlig aus dem Rahmen. Normalerweise steuert man damit ja Lautstärke oder scrollt durch eine Timeline.
Mhm.
Aber hier steuere ich damit was total Abstraktes.
Das ist aus didaktischer Sicht das absolut Faszinierendste an dem Ding. Mit dem Regler passt du die Reasoning-Stufe der KI an.
Okay, warte. Das musst du genauer erklären. Wie steuere ich denn bitte die Intelligenz oder Denkleistung von einer KI mit einem Drehregler?
Ist verrückt, oder?
Ja, das klingt, als hätte ich einen Lautstärkeregler fürs Gehirn meines Assistenten.
Besser kann man es nicht ausdrücken. Um das zu verstehen, müssen wir schauen, wie diese Modelle arbeiten.
Okay.
Wenn du eine simple Aufgabe hast, sagen wir ein Rechtschreibfehler oder ein fehlendes Semikolon im Code.
Ja.
Da brauchst du keine tiefe Analyse. Du drehst den Regler nach unten, die KI macht weniger Rechenschritte, hinterfragt nichts großartig und liefert dir extrem schnell ein ressourcenschonendes Ergebnis.
Pure Effizienz also.
Genau. Aber jetzt stößt du in deinem Spiel auf ein richtig tiefgreifendes Architekturproblem. Die Logik greift nicht. Du brauchst ein neues Konzept.
Dann drehe ich den Regler hoch.
Richtig. Und auf Software-Ebene gibst du dem System damit explizit die Erlaubnis und die Ressourcen, länger nachzudenken.
Ah, okay.
Das Modell darf interne Schritte machen, Annahmen verwerfen, neue Schlüsse ziehen, bevor es dir überhaupt was anzeigt. Die Wartezeit steigt zwar massiv,
aber die Qualität der Schlussfolgerungen auch.
Exakt. Das Reasoning nimmt zu. Und dass man diesen hochkomplexen Prozess an einen simplen Drehregler koppelt, das macht diese unsichtbare KI plötzlich unfassbar greifbar.
Ein Regler für kognitive Tiefe. Wahnsinn.
Ja.
Also wenn wir das mal zusammensetzen, das milchige Farbfeedback, die Tasten zum Dirigieren, der Joystick für Skills und der Gehirnregler.
Mhm.
Das ist ein extrem klares Bild der Zukunft. Aber wir wissen ja, Technologie existiert nicht im Vakuum.
Absolut nicht.
Die trifft auf Menschen. Wie wird dieser Vorstoß in die physische Welt denn von der Community aufgenommen?
Ziemlich polarisiert. Da prallen echt Welten aufeinander. Es gibt massive Kritik. Ein großer Teil der Tech-Community sieht das als völlig nutzlosen Kitsch.
Echt? Warum?
Oft fällt da das Wort Anti-KI-Slop. Kritiker ziehen Parallelen zu den 2000ern, wo man Leuten überteuerte, blinkende PC-Gehäuse als das nächste große Ding verkaufen wollte.
Ah, also so ein Vorwurf von wegen Cash-Grab.
Genau. Für die ist das der verzweifelte Versuch eines Softwareunternehmens, das gerade im KI-Hype schwimmt, jetzt auch noch mit Hardware schnelles Geld zu machen.
Verstehe. Das wirkt dann so nach dem Motto, warum steuere ich ein Sprachmodell mit einem Plastik-Joystick?
Exakt. Aber es gibt eben auch die Gegenseite. Und deren Argumentation ist gesellschaftlich echt spannend.
Was sagen die?
Die sehen darin ein Statement. Die sagen, wir sprechen hier nicht von einer unfehlbaren Superintelligenz, die uns ersetzt.
Sondern
von Werkzeugen. Und wenn der Mensch durch diese Annehmen- und Ablehnen-Tasten zum Absegner wird, zwingt uns das Gerät physisch die Kontrolle zu behalten.
Das stimmt. Jeder Code-Schnipsel muss durch den Flaschenhals meines Fingerdrucks.
Richtig. Das ist der Versuch, den Menschen im Driver-Seat zu halten. Die Maschine macht die Fleißarbeit, aber du hast die Verantwortung und die Macht.
Und wenn wir das jetzt mal ein bisschen in die Zukunft spinnen. Ich habe da ein Gerücht gehört.
Oh ja, die Gerüchteküche brodelt gerade gewaltig. Es gibt Leaks, dass OpenAI an noch mehr Hardware arbeitet.
Da geht's um einen smarten Lautsprecher, oder?
Genau. Ein bildschirmloser KI-Lautsprecher, der aber mit Kameras und Sensoren deine ganze Umgebung erfasst.
Also eine KI, die nicht nur darauf wartet, dass ich einen Knopf drücke, sondern die den Raum sieht und proaktiv interagiert?
Exakt. Und das ist der wirkliche Paradigmenwechsel. KI tritt aus dem Browser heraus in unseren physischen Raum.
Ja.
Die Tastatur war perfekt für Textverarbeitung. Aber in der Ära der KI-Agenten tippen wir nicht mehr. Wir sprechen, drehen Regler, nicken ab. Der Codex Micro sind quasi die ersten Gehversuche für diese neue Epoche.
Krass. Lass uns das zum Schluss noch einmal kurz und knackig zusammenfassen. Was ist das wichtigste Takeaway, das wir heute mitnehmen sollten?
Also das zentrale Takeaway. Der Codex Micro ist keine überteuerte Makrotastatur. Es ist der ernsthafte Versuch, dieses komplexe, parallele Arbeiten mit KI-Agenten für unser Gehirn überhaupt erst handhabbar zu machen.
Über das periphere Feedback.
Genau. Farben senken die kognitive Last. Sprache und Aktionstasten ersetzen das fehleranfällige Tippen. Und dieser Drehregler für die Denkleistung macht komplexe Prozesse haptisch erfahrbar. Es ist quasi ein Fenster in die Zukunft der Mensch-Maschine-Schnittstelle.
Und genau mit diesem Blick in die Zukunft möchte ich dir, der uns gerade zuhört, noch einen letzten Gedanken mitgeben.
Mhm.
Eine Frage, über die du heute Abend vielleicht mal in Ruhe nachdenken kannst. Wenn unsere Hauptaufgabe in Zukunft echt nur noch darin besteht, Vorschläge der Maschine per Knopfdruck abzulehnen oder zu akzeptieren, wie verändert das unser eigenes Verständnis davon, was es bedeutet, Dinge selbst zu erschaffen?
Ja.
Wenn wir nicht mehr den Pinsel führen oder den Code selbst tippen, sondern nur noch kuratieren, sind wir dann überhaupt noch die Schöpfer unserer Werke? Oder werden wir quasi nur noch zu den Redakteuren der Maschinen?
Sehr guter Gedanke.
Das war unsere heutige Analyse zur physischen KI und dem agentischen Arbeiten. Schön, dass du bei Prompt mich mal dabei warst. Wenn dir dieser tiefe Einblick gefallen hat, dann sei auch bei der nächsten Folge wieder mit am Start. Bis dahin, bleib neugierig!